Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg. Die Corona-Einschränkungen werden ein weiteres Mal verlängert, mindestens bis zum 7. März. Ausnahmen gibt es nur bei Schulen, Kitas und bei Friseuren. Was Bund und Länder gestern beschlossen haben, das rechtfertigt Angela Merkel heute unter anderem mit der Gefahr durch hoch ansteckende Mutationen.
Mein Ziel ist, dass wir eben die neue Welle, die kommen könnte, wenn das neue Virus Oberhand gewinnt, dass wir der keinen Raum geben und nicht wieder einen solchen exponentiellen Anstieg von Fallzahlen haben, sondern dass wir alles tun, um die Kontrolle der Kontaktnachverfolgung zu behalten und damit keine große dritte Welle auslösen.
Auf die Regierungserklärung der Kanzlerin folgte heute teils heftige Kritik und das nicht nur im Bundestag. Darüber berichten wir gleich und über die Pläne in Bayern, wegen der hohen Infektionszahlen Grenzkontrollen nach Tschechien einzuführen. Unsere weiteren Themen. Die Polizei hat 3 Terrorverdächtige festgenommen und damit möglicherweise einen islamistischen Anschlag verhindert. Im Senat in Washington treiben die Demokraten das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump voran. Und in Belarus bietet ein Volkskongress Lukaschenkos Bilder wie aus Sowjetzeiten. Würde oder Chance die Staatsschulden nach der Pandemie, das ist dann in einer halben Stunde Thema in unserer Reihe Hintergrund im Anschluss an diese Sendung. Mit dem Finger hat die Kanzlerin heute nicht auf die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gezeigt und doch hat Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung keinen Zweifel daran gelassen, dass ihr im Kampf gegen Corona auch dieses Mal noch mehr Vorsicht lieber gewesen wäre. Vor allem mit Blick auf die steigenden Zahlen der Mutationen. Doch bei Kitas und bei Schulen werden die Länder jetzt einmal mehr eigene Wege gehen und stehen in den Augen der Kanzlerin damit dann auch in der Verantwortung. Gegenwind für die neuen Beschlüsse gab es dann auch noch im Bundestag und auch außerhalb. Panagiotis Gavrilis berichtet.
Angela Merkel verteidigt im Bundestag die Beschlüsse von gestern und blickt durchaus selbstkritisch auf ein Jahr Pandemie in Deutschland zurück.
Lernen heißt nicht von Anfang an immer alles richtig zu machen, auch Einschätzungen zu korrigieren, so wie wir es zum Beispiel bei den Empfehlungen für das Tragen von Masken getan haben.
Die erste Welle im Frühjahr habe Deutschland weit weniger hart getroffen als viele andere Staaten. Doch dann im Herbst, als die Inzidenzzahlen exponentiell stiegen, dann...
Und das müssen wir zu den Lehren zählen. Dann waren wir nicht vorsichtig genug und nicht schnell genug. Wir haben auf die Anzeichen der zweiten Welle und die Warnungen verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hin nicht früh und nicht konsequent genug das öffentliche Leben wieder heruntergefahren.
Und heute, die Infektionszahlen sinken zwar, aber Angela Merkel mahnt weiter zu Vorsicht, vor allem mit Blick auf die Virusmutationen. Man will sich die verbesserte Lage im Vergleich zu vor 2 Monaten nicht verspielen. Merkel nennt die Lockdown-Verlängerung geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, äußert aber zugleich Verständnis für die Lage der Menschen.
Schwere persönliche Belastungen, Einsamkeit, wirtschaftliche Sorgen, Existenzängste, das vergesse ich keinen einzigen Tag.
Mindestens bis zum 7. März bleiben die strengen Kontaktbeschränkungen erhalten. Restaurants, Museen, Kleidungsgeschäfte bleiben weiter zu. Nur Friseursalons dürfen ab dem 1. März wieder öffnen, genauso wie Schulen und Kitas schrittweise je nach Bundesland noch im Februar. Merkel macht auch in ihrer Regierungserklärung deutlich, sie hätte einen strengeren Kurs bei Kitas und Schulen bevorzugt.
Aber ich habe auch akzeptiert, dass es eine eigenständige Kultushoheit der Länder gibt, vielleicht das innerste Prinzip der Länder.
Scharfe Kritik an den Bund-Länder-Beschlüssen kommt von der Opposition. Alle 4 Parteien bemängeln, nicht zum ersten und wohl auch nicht zum letzten Mal nicht ausreichend einbezogen zu sein. Alice Weidel, AfD-Fraktionschefin, wirft der Regierung zudem vor, willkürlich die Parameter zu ändern, sagt sie, und kritisiert den neu festgelegten Inzidenzwert von 35, der für weitere Lockerungen maßgeblich ist.
Die für die 200er-Inzidenz beschlossenen Maßnahmen einfach bis zu einem Inzidenzwert von 35 fortzuführen, ist ein erneuter Rechtsbruch.
Christian Lindner, FDP-Fraktionschef, vermisst eine Öffnungsstrategie, einen Stufenplan. Die FDP habe kein Verständnis dafür, sagt er, dass vorhandene Technologien nicht genutzt würden. Lindners Vorschlag? Luftfilter, bessere Schutz- und Hygienekonzepte und gezielte Fördermaßnahmen. Dass ab März vorerst nur Friseursalons wieder öffnen dürfen, findet Lindner zu wenig.
Und angesichts der großen Erschöpfung in unserer Gesellschaft waren die Erwartungen an die gestrige Runde groß. Diese Hoffnungen sind enttäuscht worden, denn viele Menschen haben sich mehr erwartet als einen frischen Haarschnitt.
Dietmar Bartsch, Chef der Linksfraktion, erwartet von der Kanzlerin mehr Selbstkritik. Es sei in den letzten Monaten vieles schiefgelaufen, vor allem beim Impfen, so Bartsch.
Vom Pandemie-Weltmeister im Frühjahr sind wir abgestiegen in den Impfkeller Europas. Wir haben seit Wochen leere Impfzentren, Millionen verzweifelte Bürger, die stundenlang in Warteschleifen stecken. Und Sie sagen, es ist nicht schiefgelaufen?
Seit gestern können Unternehmen die sogenannte Überbrückungshilfe 3 beantragen. Kritik gibt es aber trotzdem. Die Hilfen seien zu bürokratisch, sie würden zu langsam ausgezahlt. Katrin Göring-Eckert, Fraktionsvorsitzende der Grünen, formuliert das so.
Diese Wirtschaftshilfen, das ist ein riesiges Versagen der Bundesregierung, ein Hin- und Herschieben zwischen Wirtschaftsminister und Finanzminister. Ich verstehe auch nicht, warum die SPD weiterhin nicht beim Unternehmerlohn mitmacht. Geben Sie sich einen Ruck und helfen Sie den Menschen wirklich. Das hat auch mit Vertrauen zu tun.
Aber nicht nur im Bundestag, sondern auch außerhalb gibt es Kritik an den Beschlüssen. Die Wirtschaft ist enttäuscht. Gastgewerbe, Tourismus, Mittelstand und Immobilienwirtschaft, ihnen fehlt eine klare Perspektive, sagen sie. Der Mittelstand beklagt unverbindliche Versprechungen und der Handel vermisst, Zitat, den versprochenen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown. Nur die Inhaberinnen und Inhaber der 80.000 Friseursalons können aufatmen und zum 1. März öffnen.
Panayotis Gavrilis aus Berlin. Mit welcher Wucht die Corona-Mutationen die Entwicklung der Pandemie verändern können, das lässt sich schon jetzt etwa im Grenzgebiet zu Tschechien beobachten, in Sachsen, aber etwa auch in östlichen Teilen von Bayern. Dort beträgt der Anteil der Mutationen schon jetzt bis zu 70% aller neuen Infektionen. Weshalb Ministerpräsident Markus Söder erwägt, den Grenzverkehr einzuschränken und Grenzkontrollen einzurichten. Aus München berichtet für uns Michael Watzke.
Bayern liegt derzeit in doppelter Hinsicht an der Grenze. Zum einen an der Grenze zu Tschechien und Österreich, zum anderen an der Grenze des Corona-Inzidenzwertes 50. Beides spielte heute in der Sitzung des Bayerischen Kabinetts eine wichtige Rolle. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwähnte zuerst die Corona-Grenze von aktuell 63 Fällen pro 100.000 Einwohnern in Bayern.
Wir liegen in der gesamtbayerischen Inzidenz mittlerweile auf Platz 9 national. Wir hatten einmal 217 und lagen teilweise auf Platz 1. Und es sinkt jeden Tag.
Daraus folgt für Söder, die aktuell gültige Ausgangssperre in Bayern um 21 Uhr wird gelockert in Landkreisen mit einem Inzidenzwert unter 100. Dieser Grenzwert spielt auch bei der Wiederöffnung der Schulen eine zentrale Rolle. Sie sollen teilweise wieder öffnen mit besagtem Grenzwert.
Bei der Grundschule auch wieder die 100-Grenze. Für die Kita im Grunde genommen das Gleiche.
Weitere Öffnungen, etwa für den Handel und die Gastronomie, stellt Söder aber erstmal nicht in Aussicht. Und statt des Inzidenzwertes 50 spricht er nun häufiger von 35, was Teile der bayerischen Opposition verärgert, etwa die FDP, deren Fraktionschef Martin Hagen klagt.
Man hat den Menschen noch monatelang gesagt, der entscheidende Wert sei die Inzidenz von 50. Man hat ihnen das wie einem Esel eine Karotte vor die Nase gehalten und jetzt zieht man das immer weiter weg, wo sich die Inzidenzwerte der 50 nähern und sagt, jetzt sind es aber die 35. Markus Söder sprach auch mal von der 10. Das ist doch kein verlässliches Regierungshandeln. Das frustriert doch die Menschen. Da fühlen sich die Menschen verschaukelt.
Die andere wichtige Grenze ist die Landesgrenze. Im Osten Bayerns liegt Tschechien, im Süden Österreich. Für Markus Söder sind beide Länder potenzielle Covid-Hotspots, vor allem für mutierte Coronaviren.
Wenn Sie anschauen, dass alle Hotspots, die wir in Bayern haben, alle über 100, bis auf einen, alle, liegen komplett an der Grenze zu Tschechien. Komplett. Wir gehen davon aus und haben auch gebeten, Bayern und auch Sachsen, dass der Bund genau überlegt, wie er mit den tschechischen Regionen und auch mit Österreich, Tirol verfährt. Wir halten es für sinnvoll, dass beides zu Mutationsgebieten erklärt werden.
Das würde bedeuten, eine Einreise aus Tschechien oder Tirol nach Deutschland ist nur noch mit vorhandenem negativen Testergebnis möglich. Außerdem würde Bayern beim Bund den Antrag stellen, an den Grenzen stationäre Kontrollstellen zu errichten, um Menschen ohne negativen Corona-Test zurückzuweisen.
Dies wird wohl passieren. Nach unseren Informationen, die wir haben, wird überlegt der Bund und es könnte sein, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es zu Mutationsgebieten erklärt wird.
Diese Entwicklung sehen Handel und Industrie mit Sorgenfalten, nicht nur in Bayern. Joachim Damaski, Technikgeschäftsführer beim Verband der deutschen Automobilindustrie VDA, fordert im Fall einer Grenzschließung,
dass der Warenverkehr weiter bestehen bleibt, weil wir natürlich sehr starke Abhängigkeiten zu dortigen Werken haben, bei denen sowohl Just-in-Time als auch Just-in-Sequence-Komponenten gebaut werden und innerhalb einiger Stunden bei uns die ersten Bänder stillstehen würden.
Die Städte und Landkreise an der tschechischen Grenze haben bereits Maßnahmen ergriffen. In Hof, Wunsiedel, Tirschenreuth, Cham und Neustadt an der Waldnaab dürfen tschechische Berufspendler nur noch in Ausnahmefällen das Betriebsgelände in Deutschland verlassen, zum Beispiel für einen Corona-Test. Diese sogenannte Pendelquarantäne soll eine weitere Verbreitung von mutierten Coronaviren aus Tschechien unterbinden. Tschechien hat heute beschlossen, 3 besonders stark betroffene Bezirke weitgehend abzuriegeln. Markus Söder warnt aber auch vor Tirol. Dort habe im vergangenen Winter ein Hotspot das Virus europaweit verbreitet, der Skiort Ischgl.
Und ein zweites Ischgl, gerade bei den guten Zahlen, die wir derzeit in Südbayern haben, wollen wir einfach nicht nochmal erleben.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Beitrag von Michael Watzke. Müssen Daten geschützt werden oder im Gegenteil geteilt? Die Frage wird gerade im Kampf gegen Corona, die Corona-Pandemie diskutiert, bei der Warn-App zum Beispiel. Und sie prägt aber auch viele andere gesellschaftliche Bereiche. Im globalen Wettbewerb, etwa mit den USA oder mit China, will die Bundesregierung erreichen, dass Daten besser für digitale Geschäftsmodelle genutzt werden können. Über 200 Maßnahmen hat sie dazu eigens in einer Datenstrategie zusammengefasst und gerade im Kabinett beschlossen. Heute war das Thema im Bundestag. Für uns berichtet Johannes Kuhn.
Angela Merkels geflügeltes Wort vom Internet als Neuland stammt zwar bereits aus dem Jahr 2013. Für eine Pointe ist es aber auch 2021 noch gut. So nennt der Grünen-Politiker Konstantin von Notz die Datenstrategie der Bundesregierung.
Eine Landkarte fürs Neuland. In der letzten Kurve dieser Legislatur Umsetzungschancen hart gegen Null. Das ist zu spät und es ist zu dünn, meine Damen und Herren.
Die Corona-Krise führt täglich vor Augen, welch große Rolle Daten inzwischen spielen. Doch das ist nur der Anfang. Durch das Internet der Dinge und immer günstigere Sensoren kommen in den nächsten Jahren Abermilliarden Datenquellen alleine in Deutschland dazu. Fast 250 Maßnahmen für Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft listet die Strategie auf, um auf dieses Datenzeitalter vorbereitet zu sein. Einige Maßnahmen seien bereits umgesetzt oder in Arbeit, entgegnet Unionsfraktionsvize Nadine Schön den Kritikern.
Hier zu stehen und große Reden zu halten, das kann jeder. Diese Regierung und diese Koalition kommt aber ganz konkret voran.
Die softwarebasierte Auswertung großer Datensätze ist inzwischen ein Standortfaktor. Die Industrieproduktion lässt sich mit Hilfe von Echtzeitdaten optimieren. Im Maschinenbau wird die zugehörige Analysesoftware genauso wichtig wie die Maschine selbst. Die Wertschöpfung verlagert sich also ins Digitale. Auch staatliche Daten ermöglichen neue Anwendungen. Andere Länder machen es vor. Durch die Kombination von Unfall- und Geschwindigkeitsdaten können Niederländer auf einer Karte herausfinden, wie sicher eine Straße für Radfahrer ist. Eine Firma kalkuliert für schwedische Bauern, wie viel sie düngen müssen. Grundlage sind staatliche Satellitenfotos. Deutschland hinkt hier hinterher. Die Bundesregierung will deshalb mit Gesetzen und Unterstützungsprogrammen die Datennutzung beim Mittelstand, Startups und in der Forschung vorantreiben. Zugleich sollen die Verwaltungen mehr nicht personenbezogene Daten freigeben als bisher. Ob auch Großkonzerne wie Amazon bestimmte Daten künftig teilen müssen, wird auf Drängen der SPD geprüft. Geteilte Daten bringen doppelten Nutzen, argumentiert SPD-Co-Chefin Saskia Esken.
Fahrzeugdaten können zum Beispiel nicht nur für die Planung der nächsten Wartung genutzt werden, sondern auch für die Verkehrssteuerung oder für eine Mobilitäts-App. Die Daten eines Baumkatasters können nicht nur vom Gartenamt zur Planung des Baumschnitts genutzt werden, sie können auch Allergikern dabei helfen, ein allergiearmes Wohnumfeld zu finden.
Dass die Bundesregierung eine Datenstrategie vorgelegt hat, begrüßt die Opposition grundsätzlich. Allerdings herrsche an digitalen Strategiepapieren ohnehin kein Mangel, so Uwe Schulz von der AfD.
Cybersicherheitsstrategie, Digitalstrategie, Mobilfunkstrategie, Breitbandstrategie, KI-Strategie, Hightech-Strategie und nun die Datenstrategie. Überall bunte Broschüren, schöne Internetseiten. Ja, mit Worthülsen und Marketing allein ist allerdings kein Start zu machen.
Die Datenstrategie sei zu spät, zu mutlos und ohne konkret messbare Ziele formuliert, so die einhellige Kritik der Opposition. Viele Teile der Strategie müsse am Ende des Tages ohnehin die nächste Bundesregierung umsetzen.
Aus Berlin berichtete Johannes Kuhn. Die Polizei hat womöglich einen islamistischen Terroranschlag vereitelt. In Deutschland und in Dänemark wurden am Wochenende 3 Brüder aus Syrien festgenommen, 33, 36 und 40 Jahre alt. Sie stehen im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Die Haftbefehle hatte das Amtsgericht in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt erlassen. Weitere Einzelheiten von Stefan Schulz.
Uwe Thewes, der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg in Sachsen-Anhalt, zum Stand der Ermittlungen.
Was die 3 Männer vorgehabt haben in Konkreto, das wissen wir noch nicht. Das muss noch ermittelt werden. Auf jeden Fall sollen die 3 Tatverdächtigen im Januar dieses Jahres am Ankauf mehrerer Kilogramm Chemikalien beteiligt gewesen sein, die zur Herstellung von Sprengsätzen dienen können.
Dafür sei eine Wohnung in Sachsen-Anhalt in der Stadt Dessau-Roßlau genutzt worden.
Ja, einer der 3 Tatverdächtigen hatte seine Meldeadresse in Dessau und Die drei Tatverdächtigen haben diese Dessauer Wohnung möglicherweise als Ankaufswohnung für die Chemikalien eben benutzt.
Bei der Durchsuchung der Wohnung seien 10 Kilogramm Schwarzpulver sowie Zündschnüre sichergestellt worden. Ein Beschuldigter konnte zwischenzeitlich in Hessen verhaftet werden. Zwei Beschuldigte wurden in Dänemark verhaftet.
Die Ermittlungen werden zurzeit von der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg geführt und in konkreto von Beamten des Bundeskriminalamts. Parallel dazu werden aber auch selbstverständlich in Dänemark die Ermittlungen geführt.
Das Bundeskriminalamt soll auf das Trio aufmerksam geworden sein, nachdem einer der Brüder in Polen jeweils 5 Kilogramm Aluminiumpulver und Schwefel zur Lieferung bestellt hatte.
Informationen von Stefan Schulz. Der Bundesgerichtshof hat heute über illegale Waffenlieferungen an Mexiko verhandelt. Mitarbeiter der Rüstungsfirma Heckler & Koch sollen dafür gesorgt haben, dass Tausende von Sturmgewehren, Maschinenpistolen und auch Zubehör am Ende in mexikanischen Bundesstaaten gelandet sind, deren Menschenrechtsverstöße vorgeworfen werden. Das Landgericht in Stuttgart hat deshalb Bewährungsstrafen verhängt. Jetzt muss der BGH dieses Urteil überprüfen. Gigi Depp.
Ausführlich wurde heute verhandelt am BGH, Deutschlands höchstem Strafgericht. Reichen die deutschen Gesetze, um illegale Waffenexporte zu bestrafen? Welche Strafe droht den Mitarbeitern eines Unternehmens, das illegal Waffen ins Ausland liefert? Und wie viel Geld darf der Staat bei solchen Unternehmen hinterher abschöpfen? Über 4000 Sturmgewehre und weitere Waffen hatte die schwäbische Firma Heckler & Koch zwischen 2006 und 2009 nach Mexiko geliefert. Alles landete letztlich da, wo es gerade nicht landen sollte, in 4 mexikanischen Bundesstaaten, für die die deutschen Exportbehörden wegen der schlechten Menschenrechtslage gerade keine Genehmigung erteilt hatten. Heckler & Koch hatte aber, als es um die Genehmigung der Geschäfte ging, sogenannte Endverbleibserklärungen vorgelegt, mexikanische Dokumente, wonach die Waffen nur in unproblematische Regionen Mexikos ausgeliefert würden. Die Sache flog auf und vor 2 Jahren verhängte das Landgericht Stuttgart gegen 2 Mitarbeiter Bewährungsstrafen. 3 weitere Angeklagte aus der Führungsebene sprach das Gericht aber frei. Außerdem sollte das Unternehmen rund 3,7 Millionen Euro an die Staatskasse zahlen. Ob es dabei bleibt, zeigt sich am 11. März, wenn der BGH sein Urteil verkündet.
Der Bericht von Gigi Deppe, 18 Uhr und gleich 28 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Zum Teil verstörende Videoaufnahmen haben die Ankläger im 2. Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump im US-Senat präsentiert. Aus Sicht der Demokraten sollen diese eindringlichen Bilder in ihrer Wucht nicht nur die Erinnerung an den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar wachrufen, sie sollen auch Trumps direkte Verantwortung belegen und sie sollen das Gewissen vor allem der republikanischen Senatorinnen und Senatoren wachrütteln. Doris Simon beobachtet das Verfahren für uns in Washington. Welche Wucht hat denn die bisherige Präsentation der Ankläger?
Es gibt diese Wucht, Herr Barenberg, und Sie sagten es schon, das Ziel ist ja wirklich zu zeigen, dass Donald Trumps Handeln und Worte direkt hingeführt haben zu diesem Aufruhr, zu diesem Umsturzversuch am Kapitol am 6. Januar. Und gestern war ein besonders beklemmender, ein wirklich aufwühlender Tag im Senat mit diesen Schilderungen, sehr gut strukturiert, detailliert, mit vielen bislang unbekannten Video- und Tonaufnahmen von Überwachungskamera, von Bodycams, von Polizisten, aus dem Polizeiruf wurde eben dargestellt, die Vorbereitungen, die hingeführt haben auf den 6. Januar und die gezeigt haben, dass es nicht nur um den 6. Januar ging, sondern eben schon vorher der Boden sozusagen bereitet wurde. Und man kann sagen, ich zitiere hier republikanische Senatoren, eine sehr gute Präsentation, eine sehr gute Arbeit der Anklage, Zitat, alles echt, nichts bearbeitet. Das waren die Kommentare von Seiten eben der Republikaner nach dem Tag gestern.
Nun wissen wir, dass die große Mehrheit der Republikaner im Senat sich ja bisher gegen eine Verurteilung von Trump positioniert hat. Hat die Vorstellung bei Ihnen etwas ausgelöst? Hat sie Eindruck hinterlassen?
Den Eindruck hat sie hinterlassen, wie gesagt, ein weiteres Zitat, schreckliche Erinnerungen wieder hervorgeholt, man erlebt es alles wieder, es macht mich sehr wütend, aber es hat nicht dazu geführt, jedenfalls gestern noch nicht hörbar, dass republikanische Senatoren gesagt haben, ich könnte mir vorstellen, jetzt für ein Impeachment zu stimmen. Es gibt einen einzigen Senator, das ist Bill Cassidy, ein konservativer Arzt aus Louisiana, der schon bei der Frage, ob denn überhaupt der Prozess verfassungsgemäß ist, seine Meinung geändert hat zu seinem letzten Votum und gesagt hat, nach dem, was er gehört hat, ja, er hat mit den Demokraten und mit 5 weiteren Republikanern dafür gestimmt, dass das Verfahren überhaupt eröffnet wurde. Und er hat auch gestern nach dem ganzen Tag, wo er vor allem, man konnte ihn manchmal sehen, auch wenn keine Kameras zugelassen sind im Saal, wurde berichtet, dass er eben aufrecht hin und her gegangen ist, sehr mit sich den Kopf geschüttelt hat, in Frage war und anschließend dann auch sagte, er wisse, dass seine Wähler in Louisiana von ihm erwarteten, dass er nicht für ein Impeachment stimme. Die haben dort sogar ihm eine Rüge angedroht, aber er sei an die Verfassung gebunden und nach der Präsentation gestern sei er sehr in Frage, ob er nicht für ein Impeachment stimme. Aber er ist eben der Einzige, der zu den bisherigen 5 hinzugekommen ist, öffentlich bislang.
In den nächsten Stunden werden jetzt noch einmal die Ankläger im Senat das Wort haben. Ab morgen dann die Verteidiger. Ist schon klar, wie sie vorgehen werden?
Ja, die Verteidigung, da ist ja viel drüber auch von uns berichtet worden, war wirklich jämmerlich bei ihrem ersten Auftritt, vor allem der Verteidiger Bruce Castor. Donald Trump hat getobt anschließend und er hat gefordert, dass seine Verteidiger selber auch Videos präsentieren, und zwar mit umstrittenen Aussagen demokratischer Politiker zur Gewalt in den letzten Jahren. So heißt es aus dem Trump-Lager. Ansonsten werden die Verteidiger weiter dabei bleiben, dass Trump nicht aufgehetzt hat zum Aufruhr, sondern dass er nur das Recht auf Meinungsäußerung genutzt hat und außerdem dieser ganze Impeachment-Prozess nicht verfassungskonform sei.
Live aus Washington, Doris Simon, vielen Dank. Im Moment also spricht kaum etwas für eine große Überraschung im Senat, kaum etwas dafür, dass am Ende 17 Senatorinnen und Senatoren zusammen mit dem Demokraten dafür abstimmen, Trump zu verurteilen. Was aber ist mit Trumps Anhängern überall im Land? Wie spiegelt Amerikas Rechte den bisherigen Verlauf des Impeachment-Verfahrens, etwa im Gegensatz zu den liberalen Medien im Land? Dazu Claudia Sache.
Die Empörung bei liberalen Medien wie CNN ist groß, denn der Schock über das, was am 6. Januar am Kapitol in Washington geschah, sitzt immer noch tief. Stundenlang haben die demokratischen Ankläger im Impeachment-Prozess gegen Donald Trump zum Teil verstörendes Videomaterial gezeigt, das belegen soll, dass er es war, der die Randalierer zur Gewalt angestachelt hat. Ganz anders berichten die rechten US-Medien über das Amtsenthebungsverfahren. Dort zeigt sich, dass die Reihen nach wie vor geschlossen hinter Trump stehen. Der republikanische Senator von South Carolina und langjährige Trump-Vertraute Lindsey Graham bezeichnete die Beweisführung der Demokraten auf Fox News als bizarr.
The not guilty vote is growing after today. I think most Republicans found the presentation by the House managers offensive.
Die Stimmen für nicht schuldig werden immer mehr. Die meisten Republikaner fanden die Darstellung der Impeachment-Manager beleidigend und absurd, sagte der 65-jährige Republikaner und fügte hinzu, die Beweisführung der Ankläger ergäbe keinen Sinn. Sie unterstellten dem ehemaligen Präsidenten, er habe den Sturm aufs Kapitol von langer Hand geplant und das sei unsinnig.
The managers have got this.
Die Impeachment-Manager haben diese lächerliche Idee, diese absurde Theorie, dass Donald Trump die Webseiten der Proud Boys und anderer rechtsradikaler Gruppierungen überwacht hat, dass er wusste, dass diese Gewalt passieren würde und sie deswegen dazu ermutigt hat. Das ist verrückt.
In einem Telefongespräch mit Donald Trump soll Lindsey Graham ihm gesagt haben, das Impeachment-Verfahren sei vorbei. Der Fernsehsender Fox News brach die Übertragung mittendrin ab. Andere rechte Medien sprechen von Schauprozess und linken Fantasien. Und eine Kommentatorin der Washington Times schreibt, mit dem Verfahren beabsichtige man nur, alle 74 Millionen Trump-Wähler zu bestrafen und zu demütigen. Ab morgen sind dann die Trump-Anwälte dran. Einer von ihnen, David Schoen, wiederholte auf Fox News das Argument, dass dieser Prozess die Nation weiter spalte, anstatt zu versöhnen.
Sie reden die ganze Zeit über Einheit und Heilung, aber indem Sie diese Videos immer und immer wieder zeigen, tragen Sie nicht zur Heilung bei, ganz im Gegenteil. Sie reißen die Wunden wieder auf bei der amerikanischen Öffentlichkeit.
Dass der Senat Ex-Präsident Trump wirklich verurteilen wird, gilt als nahezu ausgeschlossen. Dafür müssten sich 17 Republikaner den Demokraten anschließen und Trump für schuldig erklären. Und dazu wird es aller Voraussicht nach nicht kommen.
Aus Washington, Claudia Sache. Mehr als 30.000 Menschen haben die Sicherheitskräfte in Belarus seit den Präsidentschaftswahlen im vergangenen August verhaftet. Hunderte wurden verletzt. Es gab massive Gewalt. Es gab mehrere Tote. Mit Härte also reagierte Staatschef Lukaschenko auf den Vorwurf der massiven Wahlfälschung. Das Land steckt in einer tiefen politischen Krise. Doch von all dem war heute nicht die Rede beim Volkskongress in Minsk, wo sich Lukaschenko von 2700 handverlesenen Delegierten bejubeln ließ und eine neue Verfassung versprach und ein Belarus ohne ihn irgendwann einmal jedenfalls. Florian Kellermann berichtet.
Ursprünglich hatte Machthaber Alexander Lukaschenko geplant, schon die heutige sogenannte Nationalversammlung eine neue Verfassung beschließen zu lassen. Nun erklärte er jedoch, über Korrekturen an der Verfassung müsse erst nachgedacht werden. Anfang des kommenden Jahres werde er dann eine Volksabstimmung abhalten lassen. Lukaschenko deutete auch an, er sei bereit, die Macht im Land abzugeben, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Hauptbedingung, die ich stelle, lautet, im Land muss Frieden herrschen, Ordnung, es darf keine Protestbewegungen geben und auch keine umstürzlerischen Bewegungen. Die zweite Bedingung, wenn meine Opponenten an die Macht kommen sollten, dann muss garantiert werden, dass euch, meinen Anhängern, kein Haar gekrümmt wird. Lukaschenko deutete auch an, dass die neue Verfassung seine bisherigen Vollmachten beschneiden solle. Unabhängige Beobachter glauben indes nicht, dass er das Land tatsächlich demokratischer machen will oder sogar bereit sein könnte, die Macht an die Opposition abzugeben. Darauf deutet schon eine Neuerung hin, die Lukaschenko in der Verfassung festschreiben will. Die all-belarussische Nationalversammlung, wie sie heute abgehalten wurde, solle ein wichtiges Organ im Staat werden, mit Verfassungsrang. Der Minsker Politologe Valery Karbalevich kommentierte diese Idee schon im Vorfeld gegenüber Radio Svoboda. Lukaschenko hat für sich entschieden, dass das ein für ihn sehr praktisches Instrument wäre. Er bekäme die Imitation einer Unterstützung aus dem Volk. Es gibt keine Vorgaben, wie die Delegierten für die Versammlung ausgewählt werden. Das gibt der Staatsmacht die völlige Freiheit, diejenigen auszuwählen, deren Loyalität gegenüber Lukaschenko außer Zweifel steht. Heutige Aussagen des Außenministers Wladimir Makey weisen außerdem darauf hin, dass die Staatsmacht mit der neuen Verfassung auch eine Geste Richtung Russland machen will. Moskau drängt seit langem darauf, dass die beiden Staaten einen vor über 20 Jahren geschlossenen Vertrag erfüllen und einen gemeinsamen Bundesstaat schaffen. Außenminister Makey sagte heute: An unserer komplizierten geopolitischen Lage wird sich nichts ändern. Wir befinden uns im Zentrum von Ereignissen mit globaler Bedeutung, im Zentrum der Interessen verschiedener Global Player. Angesichts dessen scheint mir die Neutralität von Belarus, die in der Verfassung festgeschrieben ist, nicht mehr zeitgemäß. In unserer heutigen, globalisierten Welt gibt es keine wirkliche Neutralität mehr. Laut Makey könne die neue Verfassung deshalb Russland als strategischen Partner, als Ausrichtung der belarussischen Außenpolitik festschreiben. Lukaschenko könnte dies bei anstehenden Kreditverhandlungen mit Moskau als Zeichen seines guten Willens vorbringen. Die russische Zeitung Kommersant berichtete heute, noch im Februar werde er den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, um einen Kredit über 3 Milliarden US-Dollar zu unterschreiben. Die belarussische Opposition indes erkennt die heutige Nationalversammlung und ihre Ergebnisse nicht an. Svetlana Tichanowskaja, Lukaschenkos Gegenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl vor einem halben Jahr, veröffentlichte eine Videobotschaft. Die knapp 3000 Teilnehmer der Versammlung, das seien genau so viele, wie Lukaschenko noch unter Zwang zu seiner Unterstützung mobilisieren könne, spottete sie.
Florian Kellermann berichtete. Die Kanzlerin verteidigt die Lockdown-Verlängerung im Bundestag. Dazu hören Sie hier im Deutschlandfunk einen Kommentar um 19.05 Uhr und auch einen zur unerwarteten Lockdown-Ausnahme. Stichwort die Würde der Frisur. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Heute mit Jasper Barenberg.